und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. Wir haben dann auch wirklich abgebrochen, aber das war wirklich der Moment, wo ich dachte, das ist ja alles schön und gut und das ist irgendwie relevante Arbeit, aber das ist mir ja mein Leben nicht wert. Ich würde echt wahnsinnig gerne wieder heil und gesund nach Hause kommen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Hi, mein Name ist Kira. Richtig schön, dass ihr gerade da seid und damit macht ihr wohlgemerkt auch alles richtig, denn heute wartet eine ganz besondere Folge auf uns. Ich sitze hier heute nämlich nicht alleine vor dem Mikro. Mir gegenüber sitzt gerade Christoph Karasch. Und Christoph ist jetzt nicht nur privat leidenschaftlicher Reisender, er hat das Weltentdecken quasi zu seinem Beruf gemacht. Ja, viele von euch werden ihn bereits kennen als unerschrockenen und sehr sympathischen Reporter bei Galileo. Du bist außerdem Moderator, Buchautor, Reisejournalist. Du hast schon für Spiegel Online gearbeitet und für Geo und die Welt und bist jetzt außerdem on top auch noch Reiseexperte beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Wow. Also
wenn du das so jetzt gerade aufzählst, ja, doch. Schön. Danke, dass ich hier sein darf. Hallo, Kira.
Dein Leben passt ja quasi in drei Leben, was du schon alles gesehen und erlebt hast. Du hast mir gerade gesagt, seit 15 Jahren bist du jetzt schon beruflich Reisender. Mhm. Du hast die ganze Welt gesehen und sitzt jetzt hier bei mir im Wohnzimmer. Nicht bei Kaffee, dafür bei Tee und Plätzchen. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr darüber.
Es ist sehr gemütlich. Ich freue mich total.
Wir wollen ja heute so ein bisschen über deinen Beruf sprechen, also Reisen als Beruf. Und wir mussten uns ja vorher so ein bisschen per WhatsApp abstimmen und haben da quasi über zwei verschiedene Kontinente miteinander gesprochen. Kannst du uns mal kurz abholen, wo du gerade herkommst? Weil du bist ja, glaube ich, erst seit wenigen Stunden quasi wieder
sozusagen,
in Deutschland.
Wieder, so Wetten, das-mäßig, gerade erst wieder eingeflogen. Und ich musste, vielleicht kann ich bis zum Ende dieser Folge bleiben. Es kann aber auch sein, dass der Jet schon vorher wieder...
Wir machen schnell, dass okay. Wir möglichst viel schaffen.
Also nur, dass wir das... Nein, natürlich nicht. Ich bin seit ein paar Tagen wieder da. Ich kam jetzt gerade von Mauritius zurück.
Oh, das stelle ich mir toll vor. Die Bilder suggerieren ja irgendwie immer so ein absolutes Paradies bei Mauritius. War es auch so?
Ich bin immer sehr vorsichtig, Reiseziele so hoch zu loben und so zum Paradies zu erklären. Aber Mauritius kommt halt schon echt extrem nah dran. Das ist wirklich ein traumhaftes Fleckchen Erde als Tourist. Also die Einheimischen haben da natürlich auch so ihre Probleme und Sorgen und Nöte, sind aber bei all dem einfach sau freundlich. Abgesehen davon, dass es da eine traumhaft schöne Natur gibt. Grün, Dschungel, tolle Wasserfälle, die dann manchmal so hinter der nächsten Ecke warten. Diese krassen Farben am Meeresufer, also diese weißen Strände und dann dieses türkisfarbene Meer, von dem wir alle irgendwie mal so träumen. Und da gibt es das eben, da gibt es das wirklich.
Ich glaube, für ganz viele Menschen ist das, was du beruflich machst, ein absoluter Traumberuf. Was bekommst du so klassischerweise für Reaktionen, wenn du jetzt entweder erzählst, was du beruflich machst, oder wenn dich die Leute vielleicht sogar als Galileo-Reporter erkennen?
Ja, dann ist Traumberuf natürlich irgendwie mit das erste Wort, was kommt. Und ich würde das auch genauso unterschreiben. Ich würde auch sagen, das ist ein absoluter Traumjob. Ich möchte auch nichts anderes machen. Merke aber, wie ich gleichzeitig dann immer in so eine Rechtfertigungsposition gehe. Manchmal schon. Ich möchte gar nicht, dass das so wirkt, als wäre das irgendwie das Nonplusultra und als würde ich das Leben führen und so. Ein Freund kam mal zu mir, kleines Beispiel, da kam er zu mir, wir haben uns getroffen und er fragte, hey, wie war es denn da und dort, wo ich dann eben vorher gerade war, und dann erzählte ich ihm von der Reise und dann fragte ich ihn natürlich auch, weil mich sein Leben ja interessiert, ich sag, und was gibt's für dir Neues, was ist denn so los? Und dann sagt er, was soll ich dir denn erzählen?
Oh, okay.
Als würde man das irgendwie gegeneinander aufwiegen müssen oder vergleichen. Und das ist ja gar nicht die Idee. Die Geschichten mitbringen, was Bereicherndes vielleicht mit nach Hause bringen. Das ist eigentlich die Idee.
Und wenn die Leute sich so anquatschen, wirst du manchmal auch gefragt, in wie vielen Ländern du schon warst?
Das hast du jetzt ganz gut hintenrum.
Ja, ich will es auch
wissen. Die Frage gestellt. Mir ist es ein bisschen peinlich, aber ich gehöre auch zu den Menschen, die Länder zählen.
Ja,
so, ja, als würde man sie abhaken oder so. Das stimmt nicht, aber runtergebrochen ist so eine Liste oder so ein, ja, weiß ich auch nicht.
Hast du diese Liste oder wie hältst du das fest?
Ich habe eine übergroße Weltkarte auf Leinwand gezogen bei mir auf dem Weg in den Dachboden. Da habe ich so eine große, also im Treppenhaus sozusagen so eine riesige Wand und die war mir zu leer und da habe ich tatsächlich so eine ganz große Weltkarte hingehängt und mache Pins in diese Weltkarte.
Genau. Wie viele Pins sind da denn drin?
Die Pins habe ich nicht gezählt, weil also da geht es mir um Orte. Also wenn ich in Florida, in Miami und Orlando und Tampa war, dann kriegen die drei auch ihren eigenen Pin. Auf jeden Fall.
Wir also sind
so, soweit sich auf dieser riesigen Weltkarte die einzelnen Orte runterbrechen lassen, so kriegen sie auch Pins. Wenn man dann manchmal irgendwo in einem Dschungel unterwegs war, der nicht mal ein Ort auf Google Maps verzeichnet hat oder so, aber ich das per Koordinate irgendwie so mit Augenmaß auf meiner Weltkarte finde, dann kommt da genau an diesen unbekannten Ort auf jeden Fall auch ein Pin rein. Und um deine Frage zu beantworten, ich weiß, dass Mauritius jetzt irgendwo in den Anfang 70ern war, also 72, 73, so. Das,
wow,
ja, genau. Krass. Also ja, das, ich glaube auch, dass das krass ist, aber wenn ich mir überlege, es gibt 200 Länder auf der Welt.
Du hast noch einiges halt zu tun,
noch
ohne
so
Frage.
Viel mehr, das ist so krass, wie groß diese Welt ist.
Du hast das Wort eben selber schon benutzt, Traumberuf. Und wenn ich so auf deinen Job gucke, denke ich auch, das ist ein absoluter Traumberuf. Ich meine, ich bin mit Galileo beispielsweise groß geworden. Ich saß mit solchen Augen vorm Fernseher und dachte mir immer, was haben diese Reporter und Reporterinnen bitte für einen unglaublichen Job? Aber heute bin ich auch Journalistin und kann dadurch, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass das auch richtig harte Arbeit ist, erstmal auf so eine Position zu kommen. Also, kannst du uns mal erzählen, wie bist du denn überhaupt Galileo-Reporter geworden? Was war dein Weg?
Okay, du hast Zeit, ne?
Ja, du, ich lehne mich zurück.
Nein, also es ist dann eben wirklich einfach schon knapp 15 Jahre her. Ich war festangestellt beim Radio. Da habe ich mein Volontariat gemacht, also die Ausbildung zum Redakteur und habe da eine tägliche Sendung moderiert. War aber eben festangestellt mit 30 Tagen Urlaub im Jahr.
Ich sehe das Problem.
So, und das, wenn man so Reiselust und Fernweh hat, dann reichen 30 Tage im Jahr schlicht und einfach nicht aus.
Nee.
Und ich habe mir überlegt, wie kriege ich denn das geregelt? Und dann kam irgendwann die wahnwitzige Idee, okay, warte mal, ich mache ja was grundsätzlich Journalistisches beim Radio. Reisejournalismus. Das muss es ja irgendwie geben. Also es gibt, ich habe dann die Geo-Saison gerne gelesen und so Reisemagazine. Und bei jeder Reportage, bei jedem Bericht stand da ja ein Name drunter. Das heißt, es muss Leute geben, die das machen, die da hinreisen und die mir diese Geschichten erzählen, die sie dann da aufschreiben. Das will ich auch. Ich habe mir diese Namen rausgepickt, habe gesagt, naja, warte mal, mit @geo.de, das muss ja deren E-Mail-Adresse dann am Ende sein, Name vorne und geo.de hinten. Ich schreibe die einfach mal an. Ich frage einfach mal, wie geht das? Arbeitet ihr mit freien Autoren zusammen? Muss ich bei euch festangestellt sein? Wie geht das bei einem Reisemagazin zu
richtig arbeiten? Investigativ, was
ein bisschen so, ja, also oder naiv, neugierig oder so, ich weiß gar nicht genau. Und dann hatte ich irgendwann so viele Infos zusammen, dass ich sozusagen mich dafür entschieden habe, okay, ich versuche das mal, ich mache mich selbstständig und gehe auf Reisen, um zu gucken, ob ich Geschichten schreiben kann. Und das habe ich dann gemacht. Und dann gab es so die ersten Rucksackreisen durch Südostasien, die alle natürlich ultra aufregend waren, aber auch sehr spartanisch, wo man dann eben doch auch im Mehrbettsaal in einem Hostel übernachtet hat, weil das Budget schlicht und einfach nicht mehr hergegeben hat am Anfang. Mich hat niemand bezahlt für die Arbeit, die ich leisten wollte, sondern ich musste extrem in Vorleistung gehen. Ich musste erstmal die Geschichten sammeln und aufschreiben und dann anbieten, den Tageszeitungen und den Reisemagazinen anbieten. Das ist ein steiniger Weg.
Ach, dann bist du ohne Auftrag erstmal losgefahren.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Also
aber das ist Leidenschaft, ne? Also.
Ja, vielleicht, genau. Also ich wollte das wirklich ausprobieren. Ich wusste, ich würde so 2 Jahre klarkommen. Ich hatte, das muss ich dazu sagen, den Gründerzuschuss beantragt vom Arbeitsamt. Wenn ich dann scheitere ich. Das ist okay. Aber ich musste diesem Impuls folgen und ich musste das einmal ausprobieren. Und irgendwie ging es dann immer weiter.
Die Stories wurden abgekauft.
Genau, also ja, genau. Irgendwann kamen super. Die ersten.
Weißt du noch, was deine erste Geschichte war?
Eine meiner ersten Geschichten war ein Homestay in Malaysia. Es gab so eine Organisation, die hat so Aufenthalte bei Familien zu Hause auf dem Land angeboten.
Das glaube ich in ganz vielen asiatischen Ländern.
Ja, genau. Gerade in Asien ist das sehr en vogue, weiß ich gar nicht, ob das immer noch angesagt ist. Aber damals, 2011, war das eben ein Ding, wo die Welt, die Zeitung, eben auch gesagt hat, haben wir noch nicht drüber berichtet, können wir wirklich gerne mal machen. Fahr doch mal hin. Wir kaufen dir diese Geschichte noch nicht ab. Das ist kein Auftrag.
Das ist aber auch, ja.
Aber wenn uns gefällt, was du schreibst, dann nehmen wir dir die ab und dann können wir ja mal gucken, wie wir dann weitermachen. Das war der Deal. Genau, und dann bin ich von Kuala Lumpur, ich glaube mit dem Zug oder mit einem Bus da irgendwo mitten in den Taman Negara Nationalpark gefahren und da gab es in der Nähe eine Familie, die mich aufgenommen hat, die kein Wort Englisch gesprochen hat. Ich natürlich kein Wort Malai, außer
Hallo oder so.
Ja, warte mal, ich wollte jetzt gerade ein bisschen angeben, aber mir fällt es tatsächlich einfach gar nicht ein. Ich kann nicht mal mehr
Hallo sagen. Ich glaube dir, dass du es weißt.
Ja, ist okay. Genau, und da haben wir aber 2 Tage verbracht, nonverbal.
Mhm, super.
Mir wurden Brettspiele, die die Menschen dort spielen, mit Pantomime und Handzeichen halt beigebracht. Und wir saßen da tagelang und haben MTV geguckt, Cracker gegessen, dieses Brettspiel gespielt und uns irgendwie unterhalten. Und ich habe da eben ein ganz, ganz echtes Leben kennengelernt, was ich dann aufschreiben konnte und was, Spoiler, tatsächlich am Ende auch gedruckt wurde.
Oh, toll.
Ja.
So verdient.
Also ja, naja, es, das war ein
Mut
tolles Gefühl.
Naja, für den Mut und den Einsatz, also ohne
genau,
zu wissen,
das war
ob es gekauft
schön.
Wird.
Man fühlt sich dann so ein bisschen, okay, wow, jetzt geht's jetzt, los. Das
wow.
ist toll, es funktioniert. Du hast mich eigentlich nach Galileo gefragt und ich fragte, hast du Zeit? Du merkst, warum.
Ja, aber ich hänge an deinen Lippen, also erzähl einfach so, wie es rauskommt.
Ich habe in der Zeit einfach aus Spaß parallel schon einen Reiseblog geführt. Ich hatte eine Videokamera dabei und habe dann so einen Videoblog gemacht und das auch alles bei YouTube hochgeladen.
Gibt's
und so.
Das heute noch alles?
Ich bin da wohl vor ein paar Jahren mal durchgeflügt und habe das ein oder andere gelöscht.
Oh,
ja,
schade,
weil
das wäre das Spannende gewesen.
Also es gibt schon noch was. Den YouTube-Kanal gibt es noch und da gibt es auch noch ein paar ältere Videos. Aber so die ganz alten, so die ersten Gehversuche, das war mir vielleicht doch irgendwann peinlich. Weiß ich nicht genau. Ja, ist einfach so, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt kann ich ein bisschen vorspulen. Daraus ist dann am Ende tatsächlich Fernsehen geworden. Obwohl ich das nie beabsichtigt oder geplant habe. Da bin ich wirklich so reingerutscht.
Aber ist ja bei den meisten Kollegen und Kolleginnen so, oder?
Ich glaube auch.
Also wer hat schon geplant, mal im Fernsehen stattzufinden?
Ja,
wie schön, dass es geklappt hat.
Ja, irgendwie.
Wir haben uns ja übrigens auch beim Sat.1 Frühstücksfernsehen kennengelernt.
Genau.
Das habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Vor 1,5 Jahren war es, glaube ich, ne?
Mhm. Ja, genau. Ja, 23.
Und sage mal, was ist so, würdest du sagen, deine Motivation hinter deinem Reisen beruflich? Und hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit sogar verändert?
Gute Frage.
Du hast alle Zeit.
Ich glaube, dass die Grundmotivation eine ganz egoistische war. Also ich wollte die Welt sehen. Das ist jetzt kein außergewöhnliches Gefühl, das tragen viele, viele Menschen in sich. Aber ich glaube schon, dass es mir da erstmal um mich selber ging, weil ich aber auch noch gar nicht abschätzen konnte, wie das war, Geschichten über Menschen zu erzählen. Also es geht dann ja am Ende nicht um mich, der durch die Gegend reist, sondern es geht ja um die Menschen, die ich treffe, deren Geschichten ich erzählen kann. Und das hat sich wahrscheinlich schon gewandelt, zu merken, krass, egal wo ich anhalte oder wo mich das Schiff am Kai rausschmeißt, überall gibt es diese Menschen, die Geschichten zu erzählen haben. Und das ist so schön. Das war an der Nordküste von Costa Rica, kurz vor dem Tortuguero-Nationalpark. Da habe ich mal Maurizio getroffen. Ein ganz einfacher Junge, der nicht viel hatte, aber da am Wegesrand saß und aus so Nussschalen kleine Schildkröten geschnitzt hat. Und die hat er an Ketten gebunden und hat die dann verkauft. Ich habe ihm auch eine abgekauft. Der hat mich angequatscht und hat mich auch so, der hatte Verkaufstalent. Also das vor allem an allererster Stelle. Wir sind übers Verkaufsgespräch ins Gespräch gekommen. Und ich habe dann, weiß ich nicht, ein paar Stunden mit ihm verbracht.
Ach echt, ja.
Und der hat mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt, die nicht einfach war, wo man da manchmal auch schlucken muss und denkt so, okay, wow, hätte ich nicht angehalten und kein Wort mit dir gewechselt, wüsste ich nichts über deine schwere Kindheit oder das, wie schwer es ist, in einem Land wie Costa Rica zum Beispiel an Schulbildung zu kommen und so. Und jetzt sitzt du hier und schnitzt Schildkröten und ich habe das Gefühl, du könntest glücklicher nicht sein.
Mhm.
Und das war so das eine von vielen Geschichten, die so augenöffnend waren und die, glaube ich, dafür gesorgt haben, dass ich seitdem eben weniger einfach an Menschen vorbeigehe, sondern immer noch mal hinschaue. Was sehe ich da, was erkenne ich da? Und ich bleibe natürlich nicht immer stehen, die Zeit hat man am Ende dann auch nicht. Aber immer mal wieder kommt man eben in so tolle Gesprächssituationen. Und das ist sehr bereichernd, auch für einen ganz persönlich, was so das Einordnen des eigenen Lebens angeht. Also diese Dankbarkeit, die wir haben müssen. Also das ist so wichtig, wie nicht selbstverständlich unser gutes Leben ist. Und dass Menschen wie wir, du und ich, dass wir in der Lage sind, durch die Welt zu reisen.
Das wird mir auch immer wieder bewusst.
Ich habe neulich eine Statistik gelesen, die gebe ich wahrscheinlich jetzt falsch wieder, aber dass nur 10% der Menschheit überhaupt jemals in einem Flugzeug saß.
Ja, Wahnsinn.
Wir sind die absolute Elite, was das angeht. Und dafür müssen wir so dankbar sein, dass wir die Gelegenheit haben, diese Welt so kennenlernen zu können, wenn es dann unser Wunsch ist.
Und das vergisst man manchmal. Und ich habe mir eine Sache abgewöhnt. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich es früher häufig so gemacht. Dann habe ich Leute kennengelernt, die auch in dem Land leben. Und dann habe ich mal so die Frage gestellt, warst du denn auch schon mal in Deutschland? Ja. Und ich habe so oft die Antwort bekommen, nein, ich war noch nie außerhalb meines Kontinents. Ich war noch nie in Europa. Ich werde es wahrscheinlich auch niemals können, dass ich diese naive Frage heute auch gar nicht mehr stelle. Aber das war auch so ein Learning zu sehen. Nur weil ich das kann, also durch die Welt reisen, kann es eben noch lange nicht jeder.
Ja, ja. Ganz, ganz genau das. Aber, und ich will das immer gar nicht so nur so einseitig betrachten, die Menschen geben einem total viel. Die haben in ihrer Form Weisheiten in sich, die einem die Augen öffnen. Das finde ich total schön und ganz, ganz faszinierend.
Das hast du richtig schön zusammengefasst. Vielen Dank. Und eigentlich wollte ich die Frage zu einem ganz anderen Zeitpunkt stellen, aber es passt gerade so schön. Wie findest du denn heute deine Geschichten? Also hast du in Deutschland schon eine fixe Idee und organisierst dir dann alles für vor Ort? Oder fährst du manchmal nach wie vor hin und guckst, wer begegnet dir, wer sitzt so am Wegesrand und verkauft kleine Schildkröten zum Beispiel?
Sowohl als auch. Das ist jetzt bei der Fernseharbeit für Galileo ist das viel weniger geworden. Mhm. Also da gibt es eben einfach ein Team, da gibt es die Redaktion und auch die Produktion, die lange vor der Reise, vor einer Drehreise, sich die Geschichten überlegt. Und um die Kosten so effektiv oder sogar effizient wie möglich zu verteilen, ist es vorgeplant. Das heißt, wir wissen, welche Geschichten wollen wir erzählen und wir wissen bestenfalls auch, welche Menschen treffen wir dann vor Ort, die uns die Lösung für Rätsel A oder die Geschichte zu Punkt B erzählen können. Aber das klappt nicht immer. Also die allerbeste Vorrecherche.
Wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen ist die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Wir waren vor 2 Jahren, glaube ich, waren wir auf Fidschi unterwegs und wollten den Mythos um dieses berühmte Fidschi-Wasser. Dieses teure Hollywood-Wasser, wo der Liter irgendwie 5 Euro kostet. Das
es
ist
leuchtet
ja
mir auch nicht ein.
Völliger Wahnsinn. Das soll das reinste, das gesündeste, das was auch immer Wasser der Welt sein.
Ist es das auch?
Ist es das, Fragezeichen. Dafür müsst ihr die Galileo-Reportage gucken. Die ist, glaube ich, gibt es, glaube ich, online noch irgendwo. Egal, ich erzähle natürlich ein bisschen was. Durch das besondere Gestein, was es dort auf Fidschi auf der Insel gibt, wodurch das Wasser läuft, dieses Quellwasser, bekommt es eine besondere Form von Filterung.
Okay.
Und ja, da passiert mit dem Wasser was, das ist auch angereichert mit Mineralien und so, aber natürlich ist es nicht gesünder
als das Schwarzwaldwasser.
Als irgendein sauberes Wasser auf der Welt. Natürlich nicht. Das ist Marketing, das ist Hype. Und das wollten wir aber unter die Lupe nehmen. Fidschi-Wasser, also diese Firma, diese eine große Firma, die lässt überhaupt nicht mit sich reden, nicht drehen. Und ich habe mal gehört, die klagen auch alles weg, was irgendwie kritisch über sie berichtet.
Oha.
Das ist uns nicht passiert.
Schön, dass du jetzt hier noch sitzt.
Genau, also ich weiß nicht, wie wir da durchgerutscht sind, aber offensichtlich geht's uns noch ganz gut. So, wir sind da mit versteckter Kamera trotzdem mal ans Werk gefahren und wollten gucken, wie geht das? Also gibt es hier diese paradiesische Quelle?
Vielleicht gibt's da einen Wasserhahn.
Ja, also ist es wirklich so, muss man sich das so vorstellen, dass man da mit den Händen das Wasser aus der Quelle schöpfen kann, so wie sie das einem in der Werbung auch suggerieren? Nee, ist natürlich nicht so. Das ist eine Fabrik, ein Fabrikgelände. Das hat auch Gitter und Zäune und Tore und Überwachungskameras. Und da kommt man vor allem als Fernsehteam nicht so wahnsinnig weit. Da mussten wir dann doch wieder umdrehen und wollten am Ende, darauf wollte ich hinaus, eigentlich einen Geologen auf der Insel treffen, der uns dieses Phänomen erklärt. Ist es denn nun wirklich sauberer? Ist es den Hype wert und so? Und dieser Geologe, der war zugesagt. Wir hatten einen festen Termin. Der ist einfach nicht aufgetaucht.
Boah,
der hat uns ab einem gewissen Punkt hat er uns einfach geghostet.
Der hat wahrscheinlich auch Angst, verklagt zu werden.
Ich weiß es auch nicht. Der hat auch seine Gründe. Ich bewerte das auch gar nicht. Aber Fakt ist, das klappt nicht immer alles vor Ort. Und dann musst du erfinderisch werden. Du fährst durch die Gegend und versuchst, Menschen zu treffen, zu finden, zu sagen, hey, wir sind ein deutsches Fernsehteam. Wir machen ganz tollen Film über dieses berühmte Fidschi-Wasser. Was könnt ihr uns darüber erzählen? Manchmal klappt's, manchmal auch weniger.
Und manchmal wird die Geschichte vielleicht sogar besser als ursprünglich geplant.
When I am king, surely I would need a queen in the palace and everything. Yeah. And now I am king and my queen will come at dawn. She'll be waiting in Kingston Town.
Wow, so schön. Und dann noch mit diesem Meeresrauschen. Ah, ja, was wir noch gar nicht von dir verraten haben, du machst ja auch noch leidenschaftlich gerne Musik. Also den Song, den wir da gerade von dir gehört haben, der ist Anfang des Jahres bei deiner Jamaika-Reise entstanden. Übrigens, Klammer auf, den Song habe ich von deinem Instagram-Kanal geklaut. Da gehört im Original noch ein ganz tolles Video dazu mit Ausschnitten von dieser Reise. Und falls ihr die mal sehen wollt, dann schaut doch einfach mal auf Christophs Instagram-Kanal vorbei. Unter Christoph Karasch, und zwar Karasch mit Doppel-R, findet ihr ihn. Jedenfalls. Diese Reise, das hast du mir schon verraten, ist ja letztlich so völlig anders gelaufen als ursprünglich geplant. Was war da los?
Wir waren auf Jamaika. Das war der verrückteste Dreh wahrscheinlich, den ich jemals hatte. Und wir wollten 4 Tage bei den Bobo Ashanti einziehen. Das ist so die strenge, die orthodoxe Form der Rastafari-Religion. Mhm. Rastafari kennt man, die Dreadlocks, das Kiffen.
Bob Marley.
Bob Marley, genau. So Haile Selassie, der Messias, der aus Äthiopien ursprünglich kommt und so, ist deren Messias. Und die strenge Form hat sehr seltsame Regeln und auch Ansichten Frauen gegenüber. Hm. Die Frauen werden in diesem Camp 21 Tage im Monat, ich sag jetzt mal weggesperrt, aber gemeint ist eigentlich, die leben in einem anderen Trakt des Camps und dürfen keinen Kontakt zu Männern haben, weil sie als unrein gelten. Rund um ihre Periode, aber auch noch eben weit darum herum. Und nur 7 Tage,
also? Ja,
und nur 7 Tage im Monat sind sie wirklich frei und dürfen sich frei im Camp bewegen. Das findet unsere Sozialisierung erstmal problematisch. Mhm. Aber wir wollten dieses Leben eben kennenlernen und hatten ein Frauenteam rund um meine Kollegin Maike Greine. Und ich war eben der Host, der Reporter des Männerteams. Und wir wollten als Männerteam, Frauenteam in dieses Camp einziehen für 4 Tage und dort übernachten und leben und gucken, wie ist das Leben.
Ah, spannend, ja.
Voll spannend. Leider standen wir da vor verschlossenen Toren und sind am Ende nicht in das Camp reingekommen, obwohl das auch Monate im Vorfeld besprochen war.
Aber wisst ihr warum, woran es lag?
Es waren nicht alle Verantwortlichen im Camp überzeugt davon, dass wir Gutes im Sinn haben.
Okay, verstehe.
Und ich muss Ihnen ja sogar recht geben, dass wir natürlich was wir kennen aus Europa,
eure Bewertungsskala
würden
dabei
wir das
habt.
Natürlich bewerten, was wir dort erleben. Und das haben die geahnt und deswegen ist es ihr gutes Hausrecht zu sagen, ihr kommt hier nicht rein. Aber wir waren halt 10.000 Kilometer mit 7 Leuten, die wir da waren, sind wir halt angereist und wollten diese Geschichte erzählen. Mhm. Aber am Ende ist der Film viel besser geworden. Wir hatten plötzlich 10 freie Tage auf Jamaika, hatten 2 volle Kamerateams, die wir jeden Tag losgelöst voneinander losschicken konnten. Und ich durfte auf den Spuren von Bob Marley wandeln, durfte seinen ehemaligen Bongo-Spieler treffen, mit dem zusammen One Love spielen auf der Ukulele. Wahnsinn. Und so. Also das hat für mich ganz persönlich, Musik spielt eine große Rolle in meinem Leben, hat es diese Reise so viel größer gemacht und gewaltiger und den Film meiner Ansicht nach auch viel, viel besser, dass es manchmal sogar sehr erstmal stressig wirkt und dann aber sehr, sehr gut sein kann, wenn einem auch mal was um die Ohren fliegt.
Ja,
das war Jamaika. Ja, völlig, völlig verrückt.
Ich guck's mir an. Finde ich's online?
Das findest du auf jeden Fall noch online. Okay. Versprochen, keine Bezahlschranke, kein gar nichts. Kannst
super.
Du gucken.
Schön.
When I am king, surely I would need a queen.
Du sagtest ja gerade schon, bei der Themenfindung, da steht ein Riesenteam dahinter.
Ja.
Aber hast du denn selber auch Einfluss? Also wenn du jetzt einen spannenden Artikel liest und dir denkst, boah, das wäre auch was für uns, kannst du dich da einbringen?
Mhm, auf jeden Fall. Das Fidschi-Wasser war ein Vorschlag, den ich gemacht hatte. Das war im Rahmen einer 4-wöchigen Australien-Neuseeland-Südsee-Reise. Es war tatsächlich so, okay, die Reise steht, aber damit sie sich auch
damit
so richtig
lohnt,
finanziert,
ne?
Genau, ja. Damit es sich lohnt, wir brauchen schon noch ein Thema. Und dann sagte ich, auch nicht ganz uneigennützig im Übrigen. Ich wollte nämlich unbedingt schon mal nach Fidschi. Das war so ein,
geil,
das war ein Traum. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich komme mit, aber nur wenn wir nach Fidschi gehen. Wollen wir nicht was über das Fidschi-Wasser machen? Das habe ich so halb im Scherz gesagt. Mhm. Und eine Woche später hatten wir dann wieder eine Videokonferenz und dann hieß es, das Fidschi-Wasser-Thema, das ist übrigens durch. Wir fliegen jetzt nach
lustig.
Fidschi.
Lustig.
Sag ich, okay, krass. Das war wirklich nur, also mehr als Scherz, als ernst gemeint, aber das ging
genial.
Dann durch. Das allermeiste kommt.
Ein Traum ist das.
Wenn ich das jetzt so erzähle, klingt das wirklich schon wieder ein bisschen unverschämt.
Ja, bisschen.
Ja, das war jetzt aber auch ein extremes Beispiel. Das ist so versprochen ist das sonst nie wieder.
Jetzt rechtfertigst du dich schon wieder. Nein, du hast einen geilen Job, das kann man immer so aussprechen. Okay. Okay, du hast gerade schon viele kleine Anekdoten angesprochen. Ich würde aber gerne mehr erfahren, wo du schon überall so warst.
Okay.
Das möchte ich dich jetzt aber nicht einfach so plump fragen oder irgendwie aufgelistet hören, sondern ich habe mir kleine Satzanfänge überlegt. Und wenn du magst, kannst du so ausführlich oder so knapp und kurz, wie du möchtest, darauf antworten.
Okay, geil. Kurz und knapp kann ich wahrscheinlich nicht. Tut mir jetzt schon leid.
Naja, wir können ja schneiden. Aber. Ne? Also, erstens, diese Begegnung auf Reisen werde ich niemals vergessen.
Ja, da muss ich ausholen. Nee, aber mir fällt wirklich sofort eine ein. Das ist 2016 war das, im Januar, bitter, bitter kalt. Ich war mit einem Kollegen und Freund, wir haben zusammen eine Reportage gedreht, auf dem Weg zum Nordkap, Richtung Norwegen oben. Ja. Genau, bei minus 30 Grad. Und wir hingen in einem kleinen Ort namens Kautokeino fest, kurz hinter der finnisch-norwegischen Grenze, also schon auf norwegischer Seite.
Samischer Ort, oder?
Ja, genau, ist ein samischer Ort, richtig. Und wir waren in einem Hotel und wollten gerne weiter nach Norden, Richtung Alta und dann Richtung Nordkap. Und wir hatten dann in den Busfahrplan geguckt und gesehen, okay, der nächste Bus, der fährt erst in über 24 Stunden. Und dann haben wir gedacht, gut, ja, den Bus nehmen wir auf jeden Fall, aber wir können uns ja trotzdem auch mal an den Straßenrand stellen und den Daumen raushalten.
Ach, und einfach per Anhalter
wir irgendwie. Haben ja nichts zu verlieren. Also die Zeit haben wir eh.
Super.
Und dann haben wir das gemacht. Standen da an so einer Tankstelle mit dem Daumen draußen, eingepackt in Handschuhe, weil Daumen draußen
bei
den Temperaturen wirklich keine gute Idee. Und hatten ein Pappschild gebaut, auf dem stand Nordkap.
Mm.
Etwas naiv. Also,
habt ihr das als Foto wenigstens auch?
Ich hab das Schild noch. Oh, das steht toll. Bei mir im Büro. Ja, das habe ich nie. Das wollte ich behalten. Sowas ist mir dann auch sehr, sehr viel wert. Und irgendwann hielt ein Mann an, dem ich jetzt eigentlich erstmal nicht so über den Weg getraut hätte. Er sah etwas nicht so zugänglich aus,
okay.
Wie auch immer. So, aber er hielt eben an und sagte, wo wollt ihr denn hin? Und wir sagten, naja, Nordkap. Er sagte, ja, nee, ganz so weit fahre ich nicht. Aber ich wohne in Alta oder in der Nähe von Alta. Dahin kann ich euch mitnehmen. Das waren, glaube ich, so 2,5 Stunden. Er hieß Bernd? Also, aber Norweger, ja.
Okay.
Ja, genau, ich finde Bernd auch total ungewöhnlich, aber ich glaube, das ist in Norwegen auch gar nicht so unüblich, der Name.
Okay.
Und taute, nachdem er uns optisch etwas eher abgeschreckt hat, so, taute er total auf und hat erzählt, er ist verheiratet, er hat 7 Kinder, er hat 16 Huskies, die er jetzt die ganze Woche nicht gesehen hat. Er war nämlich die ganze Woche unten im Süden und wollte jetzt, das war, glaube ich, ein Freitagabend, wollte er wieder nach Hause fahren, hat uns mit nach Alta genommen und eigentlich würde die Geschichte da enden. Er hätte uns irgendwo rausgelassen und wir hätten uns ein Hotel genommen und so, wären dann irgendwann weitergekommen. Aber er fragte, wollt ihr mit zu mir nach Hause kommen?
Oh.
Das ist ohne Frage das schönste Erlebnis. So ein Mensch, der zwei völlig Fremde bei sich aufnimmt. Seine Frau hat noch gekocht für die ganze Bande. Er sagte, ja, pass auf, ich mache das auch nicht ganz uneigennützig. Von den 7 Kindern sind 6 schon aus dem Haus. Nur mein 16-jähriger Sohn lebt noch bei uns. Es ist leise geworden bei uns und wir freuen uns, wenn Menschen da sind.
Es ist eine ganz herzerwärmende Geschichte.
Ja,
Wahnsinn.
Also es macht mir auch wirklich immer noch ein ganz, ganz warmes Gefühl. Wir saßen da bei Ofen vor in dieser warmen Bude. Draußen haben die 16 Huskies gebellt und ihr Fleisch verzehrt, was er ihnen endlich gegeben hat. Die Frau hat gekocht und dann saß ich mit dem Trickwe, hieß der Sohn, genau, fällt mir sogar noch ein, saß ich da am Kamin mit der Gitarre und wir haben Passenger-Songs gespielt. Die ganze Nacht.
Das ist ja toll.
Bis irgendwann das Feuer aus war und wir dann da in unseren Dachboden hoch sind, ein paar Stunden geschlafen haben und uns am Ende, am nächsten Morgen einfach verabschiedet haben.
Und nie wieder gesehen wahrscheinlich.
Und nie wieder gesehen, ja. Richtig. Ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment auf jeden
Fall.
Toll.
Danke, dass du den mit uns geteilt hast.
Also danke für diese erste Frage. Ich habe wirklich weit ausgeholt, aber ja, das fiel mir sofort ein. Schönste Begegnung ever.
Die zweite Frage ist, glaube ich, ein bisschen einfacher zu beantworten. Dieses Land beziehungsweise diese Region habe ich am häufigsten bereist.
Am häufigsten. Es gibt tatsächlich Reiseziele, die man auch so gerade in dem Galileo-Kosmos immer wieder bereist.
Ja.
Es gibt so ganz typische Drehländer, weil man,
weil
man weiß, da funktioniert es in aller Regel auch. Das ist Mexiko, das ist Indonesien, das ist Indien.
Echt?
Ich glaube, dieses Jahr zweimal in Indien beispielsweise.
Witzig.
Ja, also mit einem halben Jahr Abstand schon, aber und ja gut, die USA, aber das ist halt auch jetzt wenig exotisch sozusagen, also da kommt man eh klar. Aber ich meine jetzt so von den Ländern, die auch eine andere Sprache haben und wo die Infrastruktur einfach ein bisschen anders funktioniert. In Thailand war ich vielleicht am häufigsten. So 5, 6 Mal.
Mhm.
Ja. und auch jedes Mal davon in Bangkok und habe mich jedes Mal mehr in Bangkok verliebt.
Ich liebe auch Bangkok. Man liebt es oder man hasst es, oder?
Ja, genau. Ja. Es ist meine absolute Lieblingsstadt. Geil, ich weiß manchmal selber nicht so genau, warum, weil es laut und voll und wuselig ist und auch hier und da stinkt und so. Mhm. Aber ich liebe Bangkok. Ja, wahrscheinlich wäre das die Antwort. Ich war wahrscheinlich am häufigsten in Thailand.
Ah, interessant. Also, was haben wir noch? Diesen Ort würde ich als Reiseziel nicht weiterempfehlen.
Gemein. Hm. Nee, da gibt es auch keinen, weil jeder Ort auch seine eigene Faszination hat. Jemandem, der gerne komfortabel reist, der muss nicht mit einem Esel durch Lalibela in Äthiopien.
Das ist auch jetzt sehr speziell,
trekken. Ja. Ist sehr speziell. Ich möchte das nicht missen. Ich finde es total toll, das gemacht zu haben, aber natürlich kann ich das nicht jedem bedingungslos empfehlen.
Das ist sehr verantwortungsbewusst.
Oder? Ja, ganz genau. Also sowas tatsächlich in Sachen Komfort muss man natürlich ab und zu auf der Welt schon ein bisschen härter im Nehmen sein oder wie auch immer ein bisschen flexibler sein, was so die Gemütlichkeit angeht. Und dahingehend würde ich das ein oder andere als Empfehlung aussparen.
Okay. Nächste Frage. Was ist der letzte Flug, den du verpasst hast?
Ich habe noch nie einen Flug verpasst. Schwierige Aussage.
Sicher.
Warte mal. Ich war mal, nee, ich glaube wirklich nicht. Also schon gar nicht aus eigenem Verschulden. Es kann mal sein, dass ein Anschlussflug, oder nee, andersrum, dass der Vorabflug so viel Verspätung hatte, dass ich den Anschluss nicht bekommen habe und dann ja aber.
Das ist normalerweise, ja, dann nicht deine Schuld.
Ist nicht meine Schuld. Danke, dass du das auch nochmal bestätigst. Manchmal läuft man ja doch zu langsam über den Flughafen und denkt dann so, okay, warte mal, wäre ich noch 5 km/h schneller gelaufen, hätte ich es vielleicht geschafft. Ich hatte das mal auf dem Weg nach Tansania, da sind wir zur Baumwollernte geflogen. Das war auch ganz, ganz besonders. Über Amsterdam. Ich musste also in Amsterdam umsteigen und hatte beim ersten Flug so viel Verspätung, dass eigentlich klar war, das kann ich nicht mehr schaffen, in den Flieger nach Tansania zu steigen. Ich habe das aber geschafft, stand am Gate, es sind noch andere Leute eingestiegen und die Frau am Schalter sagte, nee, aber bei Ihnen war mir schon klar, dass Sie das ja gar nicht schaffen werden. Ich habe Sie schon von der Liste runtergenommen, also Sie können jetzt nicht mehr einsteigen.
Ernst. Das ist ja frech.
Ich sage, warte mal, ich bin doch hier.
Ja, wirklich?
Ich bin doch da.
Wahrscheinlich schon weiterverkauft, deinen Platz.
Also ich habe das gar nicht verstanden, während hinter mir halt wirklich noch piep, piep, die Leute da ihre Bordpässe gescannt haben. Und dann war ich aber offensichtlich auch, weiß ich nicht, streng oder unfreundlich genug, weiß ich nicht genau, ich erinnere mich nicht, dass sie das nochmal aufgemacht hat und mich doch rein, weil alles andere wäre absurd gewesen.
Völlig absurd, ja.
Genau. Nee, bin ich gerade noch so rein, schweißgebadet natürlich.
Vor allem erklär das mal jemand, das glaubt einem ja im Zweifel auch keiner.
Was ist das für eine, bei Ihnen haben wir angenommen, Sie kommen nicht mehr, deswegen haben wir sie schon runtergeschmissen.
Der Karasch, der ist immer zu spät.
Sag mal, kommen wir denn da? Ich glaube wirklich, dass ich noch nie aus eigenem Verschulden einen Flug verpasst.
Das ist die beste Werbung, die du für dich als Reisejournalist hier machen kannst, für jeden Arbeitgeber, der zuhört. Ein ganz pünktlicher Mann.
Ja.
Und bei diesem Auslandsdreh bin ich an meine Grenzen gekommen.
Es gab einen Moment, wo ich das alles mal sehr stark hinterfragt habe, ob es mir das eigentlich wert ist. Da lautete unser Thema, wir wollen den Goldabbau in Kolumbien drehen, untersuchen. Wie funktioniert das, faires Gold abzubauen? Genau, ich muss dazu sagen, da im Süden von Kolumbien, das ist eine relativ, wie soll ich sagen, gesetzlose Gegend. Also die Regierung hat das, Cauca heißt die Region, vergessen. Irgendwie. Okay. Weshalb dort eher Bürgermilizen unterwegs sind, die für Recht und Ordnung sorgen und gucken, dass da irgendwie alles funktioniert. Es gibt da ganz viele illegale Goldminen. Illegal heißt in dem Fall einfach, die sind nicht angemeldet, nicht zertifiziert, sondern da sind einfach Menschen, haben irgendwann angefangen, sich in den Berg zu kloppen und zu gucken, finde ich hier eine Goldader, durch die ich mein Leben bestreiten kann. Mhm. Darum geht es ja. Es sind oft Überlebensgedanken, die sich die Menschen dort machen. Und dort vor Ort gibt es eine einzige legale, zertifizierte, eine faire Goldmine. Und wir wollten den Unterschied deutlich machen, was es für einen Unterschied macht, wenn ich mir faires Gold kaufe, hier als Schmuck in Deutschland, versus mir ist es egal, wo das Gold herkommt und ich kaufe nur irgendeins.
Für uns ist es wahrscheinlich einfach ein preislicher Unterschied.
Auf jeden Fall auch das, richtig, ja, ganz genau. Nur was die Arbeitsbedingungen und die Lebensbedingungen angeht, macht es eben vor Ort einen riesigen Unterschied, ob du in einer nicht gesicherten, illegalen Mine dieses Gold her hast oder aus einer fairen, gesicherten, mit geregelten Arbeitsbedingungen und so weiter. Das wollten wir zeigen. Aber das fanden die illegalen Minenbetreiber nicht so lustig, dass wir da unterwegs waren.
Kann ich nachvollziehen.
Ja, das kann man total nachvollziehen, dass wir jetzt als, naja, auch weiße Menschen offensichtlich von weit her mit Fernsehkameras da vor Ort sind. Was genau habt ihr hier zu suchen? Was soll das? Und es fing dann an, dass unser Minenbetreiber, der uns eingeladen hatte, irgendwann SMS-Nachrichten bekommen hat von den umliegenden Minenbetreibern. Und irgendwann wirkte der, Sebastian hieß der, unser Minenbetreiber, wirkte zunehmend nervös. Ich sah ihm das irgendwie an, dass irgendwas nicht cool war. Und dann habe ich ihn, ohne Kamera, das hatte nichts mit den Dreharbeiten zu tun, hatte ich ihn irgendwann gefragt. Ich sage, Sebastian, was ist denn los? Er sagt doch mal, was kriegst du denn da für Nachrichten? Und dann hatte er das eben so ein bisschen genauer erzählt. Und dann fragte ich nochmal nach, was ist denn das Schlimmste? Was kann uns denn passieren? Also wir wollen ja gar nichts Böses.
Ja.
Und dann sagte er den bedeutungsschwangeren Satz, there is no limit what could happen.
Oh Gott, krass.
Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut.
Ja,
das war,
ich auch.
Wir haben dann auch wirklich abgebrochen. Wir haben dann noch unsere letzten Bilder zusammengedreht, die wir irgendwie ganz dringend noch brauchten für diesen Beitrag und sind dann, ich glaube, über einen halben Tag früher abgereist, als wir das eigentlich geplant haben. Hals
hatten
über
die
Kopf.
Euren Namen? Also musstet ihr im Nachgang auch noch Sorge haben?
Nee, das weiß ich nicht. Als wir dann da vor Ort weg waren, war die Gefahr auch nicht mehr so richtig spürbar. Aber das war wirklich der Moment, wo ich dachte, das ist ja alles schön und gut und das ist irgendwie relevante Arbeit, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Was macht es für uns hier in Deutschland für einen Unterschied, eben zu fairem oder zu egal abgebautem Gold zu greifen. Was bedeutet das? Das ist ja eine gute Sache, aber das ist mir ja mein Leben nicht wert.
Nee, absolut nicht.
Also das ist, steht ja in keinem Verhältnis zu, ich würde echt wahnsinnig gerne wieder heile und gesund nach Hause kommen. Und meine Familie hätte da auch total Bock drauf.
Ja, und du bist ja auch noch mit anderen Menschen vor Ort, da fühlt man ja vielleicht auch eine gewisse Verantwortung, ne?
Schon, genau.
Wenn also man ein Kamerateam gebucht hat, was man ja dann in gewisser Weise auch engagiert hat für diesen Job.
Ja, klar, genau. Also man ist dann da schon so als Team unterwegs und irgendwann guckten wir uns an und dachten so, was passiert hier? Das ist so eine unsichtbare, aber doch spürbare Gefahr. Genau, und das war was, wo ich schon mal so ein bisschen ins Zweifeln kam und dachte, hey, ich mache das doch eigentlich auch der Freude wegen und der Unterhaltung wegen. Also ich möchte ja auch heitere Beiträge mit nach Hause bringen und nicht nur sowas Schweres, wo dann irgendwie auch, wo es no limit gibt, what could happen. So, wo kommen wir denn dahin?
Oh Gott.
Naja, wir haben es ja geschafft.
Ja, schön, wirklich. Mhm. Puh. Okay, jetzt brauche ich hier aber mal eine ganz leichte Frage danach. Das finde ich spannend und vielleicht sagst du auch, du kannst es mir gar nicht beantworten. Mhm. Mein Lieblingsreiseland ist?
Da würde ich aus bereits genannten Gründen Thailand sagen, dass ich wirklich wahnsinnig gerne in Thailand unterwegs bin, weil die Menschen toll sind. Menschen sind immer wichtig und die sind eben nicht oberflächlich toll, sondern die sind zugänglich. Die sind wirklich, die sind offen und ehrlich und herzlich.
Und sehr humorvoll, habe ich immer den Eindruck.
Genau, sehr humorvoll, ja, das stimmt, genau. Sehr humorvoll. Ich finde, Humor ist dann oft so schön universell, dass es eben auch über Sprachgrenzen,
also man kann gut zusammen lachen.
Genau, hinweg, ne? Sehr gut funktioniert, auch wenn man sich manchmal gar nicht so richtig sprachlich austauschen kann. Es ist einfach zu bereisen, also es funktioniert alles in Thailand. Das finde ich ganz gut zu sehen. Die Fähre fährt, wenn es im Fahrplan
tolles
steht.
Tolles Bussystem.
Genau, all sowas macht es sehr, sehr komfortabel. Da sind wir bei dem Stichwort wieder. Ich muss aber auf der anderen Seite auch sagen, dass auch die USA eins meiner absoluten Lieblingsreiseländer sind. Aus dem gleichen Grund. Das ist auch einfach zu bereisen. Ich fühle mich dort verrückterweise immer wohl, obwohl da natürlich auch Menschen, viele Menschen sogar rumlaufen, deren Meinung ich überhaupt nicht teile und deren Ansichten ich überhaupt nicht meine sind und so. Aber ich fühle mich da verrückterweise trotzdem oft wohl und, wo wir bei echter Herzlichkeit in Bezug auf Thailand waren, diese oberflächliche Nettigkeit gefällt mir schon auch total gut in den USA.
Für den Moment ist es ja erstmal eine Wohlfühlatmosphäre.
Einfach kurz freundlich miteinander zu sein, sich zu sagen, wie geil man heute aussieht.
Oder?
Und have a nice day und alles cool. Und das gibt einem trotzdem kurz ein gutes Gefühl, auch wenn man sich im nächsten Moment längst wieder vergessen hat.
Das ist so, wie wenn man sich im Spiegel selber anlächeln soll. Man weiß ja eigentlich, stimmt's nicht, aber es gibt einem ein gutes Gefühl.
Ja, ganz genau. Man belügt sich etwas selber, aber das macht gerade nichts in dem Moment. Das sind die USA.
Gut. Punkt. Ja, lassen wir einfach dabei. Mm, Was ich mich gefragt habe, wenn man so viel unterwegs ist, hast du eigentlich immer so eine Art Notfallkoffer, der schon gepackt ist, den du einfach nur noch schnappen musst oder einen Rucksack? Oder also wie funktioniert das bei dir? Coole du musst Idee ja eigentlich theoretisch immer nur am Ein- und Auspacken sein.
Jein. Also ich verstehe, dass das, wenn man das so bei Insta verfolgt, dass das so aussehen muss.
Das sieht absolut so aus.
Das ist gar nicht so. Also ich bin, naja, schon viel unterwegs. Also ich komme so auf 100 Tage im Jahr. Das ist ein Drittel des Jahres. Was aber eben auch bedeutet,
Wahnsinn, guck mal, 30 Urlaubstage hattest du anfangs.
Stimmt, und ich mache 3 Monate
aber
Reisen
draus. Aber es ist ja auch draußen. Arbeit, ne? Man darf jetzt auch nicht so tun, als wärst du da privat unterwegs, das ist mir schon klar.
Ja, genau, also das eine schließt das andere nicht aus, aber manchmal ist es eben auch einfach ein großer Unterschied. Das stimmt, heißt aber eben auch, ich bin 2/3 des Jahres zu Hause und ich habe Familie, ich führe ein normales Leben, was manchmal so ganz on und ganz off ist. Das ist eben das Modell, was wir irgendwie am Leben halten müssen, was irgendwie funktionieren muss. Aber das tut es gerade ganz gut. Und ich habe zwischen Reisen manchmal 2, manchmal aber auch sogar 6 Wochen zu Hause. Okay. Das heißt, ja, ich kann ganz auspacken. Ich kann so richtig waschen. Nicht
Hast
nur
du eigentlich auch Reisekleidung und Zuhausekleidung?
Nein. Nee, ich bin zum Beispiel gar nicht so der Funktionskleidungstyp.
Nein?
Nee, da habe ich
liebe ich ja sehr.
Ja, weiß ich auch nicht. Fühle ich irgendwie aus verschiedensten Gründen.
Nicht so Hosen so mit Reißverschluss und
ja,
so.
Ja, genau, bin nicht ich. Ich komme überall mit Jeans klar. Ich fühle dann aber in den Momenten manchmal, dass ich denke, so eine atmungsaktive Funktionshose, die wäre jetzt hier bei 90% Luftfeuchtigkeit auch ganz cool.
Vielleicht einfach mal testen.
Aber da habe ich dann ja nur mal Pech gehabt. Das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung offensichtlich dagegen.
Aber meistens kann man sich ja auch so irgendwie sehr günstig dann so weiß ich nicht, so bunte Bollerhosen oder so.
Bunte Bollerhosen, richtig. Da sind wir auch so in Südostasien, ne?
Zum Beispiel, genau, ja.
Diese, wie heißen die, Elefantenhosen, nennt man die so?
Ich weiß, was du meinst. Es gibt die auch mit Elefantenmuster, oder?
Ah, ja.
Ja, ist das nicht so ein Klassiker?
Habe ich auch noch nie angehabt.
Ich bin so ab Woche 3 bin ich dann irgendwann so in dem Gefühl, dass ich denke, dass das brauchst jetzt.
Okay, ja, das ist doch gut. Also wenn ich finde immer, alles, was hilft, um an einem Ort besser, schneller, wie auch immer, intensiver reinzukommen, go for it, unbedingt, auf jeden Fall.
Okay. Und sag mal, hast du so ein paar Reise-Items oder Gadgets oder Produkte oder Dinge, wo du sagst, ohne die würde ich niemals in den Flieger steigen, würde ich niemals losziehen, die brauche ich?
Nicht so richtig, nee. Also der Weltadapter gehört natürlich dazu, dass man seine Geräte unterwegs, egal wo man ist, laden kann. Das ist aber das ist kein Geheimtipp, sondern also das gehört halt wirklich einfach dazu. Ich habe eine ganz andere Superpower, finde ich persönlich. Ich reise immer nur mit Handgepäck.
Nicht dein Ernst?
Immer nur. Also auch diese 4 Wochen Fidschi, Australien habe ich nur mit Handgepäck bestritten, ich keine Lust auf Warten oder Gepäck verlieren. Also Gepäck verlieren ist das eine. Ja. Wenn man nämlich auf so einer Reise ist und alle 2-3 Tage den Ort wechselt, kann keine Airline der Welt dir dein Gepäck nachträglich zustellen. Das ist ja deren Pflicht, wenn du dein Gepäck verloren hast, dass sie es dir an deinen Aufenthaltsort bringen. Wenn sich der aber alle paar Tage ändert, siehst du dein Gepäck nie wieder. Das ist das Erste. Und das Zweite ist tatsächlich wirklich einfach dieses Warten am Gepäckband. Also nein, vorne erstmal den Check-in, das Gepäck abzugeben und nach dem Flug das wieder am Gepäckband einzusammeln, ist für mich die verschwendetste Zeit, die es auf Reisen gibt.
Aber du bist ja mit anderen unterwegs, die stehen ja dann an, du musst ja dann trotzdem irgendwie warten.
Jein. Okay, da gehen wir jetzt sehr in die Tiefe. Ich wohne, also Galileo ist ja in München angesiedelt und da kommen auch die allermeisten meiner KollegInnen her, Kameraleute, Redakteurinnen und so. Ich wohne in Kiel, im ganz anderen Ende von Deutschland und ich reise in der Regel getrennt an.
Aha, okay.
Hamburg ist mein Heimatflughafen und die steigen aber eben in München in Flieger. In der Regel ist es wirklich so, dass ich alleine an einem Urlaubsziel, guck mal, ich sag's selber, an einem Drehort ankomme.
Aber wie schön, dass deine Arbeit komisch, Urlaub ist.
Das ist mir, auch selten rausgerutscht.
Einfach rausgerutscht,
aber ist manchmal, freudscher Versprecher muss manchmal erlaubt sein. Genau, und dass wir uns dann erst im Hotel beispielsweise sehen, wenn dann alle nach und nach eingetrudelt sind. Aber ja, bei 4 Wochen mit Handgepäck muss ich natürlich zwischendurch mal waschen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ich habe nicht 24 T-Shirts dabei, das ist ja Quatsch.
Im Handgepäck ist das auch nicht möglich.
Mit der Ranger-Roll-Technik vielleicht. Diese militärische Rolltechnik, wo man wirklich erwiesenermaßen, haben wir für Galileo gecheckt, kriegt man, ich weiß nicht mehr, 10, 12, 15 T-Shirts mehr rein, als wenn du sie einfach gefaltet in den Koffer legst.
Ja, ich rolle auch.
Ganz verrückt. Aber es ist.
Ich liebe ja auch Packwürfel.
Ich schenke meiner Mutter zu Weihnachten Packwürfel.
Das ist das beste Geschenk.
Im 7er Set hat sie sich auch gewünscht. Die geht nämlich selber auf große Neuseelandreise. Finde ich so toll. Mama, toll. Liebe Grüße. Die ist 66 und zieht richtig durch. Die hat ein sehr schweres Leben als alleinerziehende Mama hinter sich, so mit zwei Jungs und nie Zeit für sich und so. Mhm. Jetzt sind wir aus dem Gröbsten, also na, schon etwas länger auf dem Gröbsten raus. Und jetzt legt sie los und das finde ich so geil. Ich sage immer, hau dein Geld auf den Kopf.
Wirklich?
Also mach es, nutz deine Zeit, du bist gesund, zieh los. Und das macht sie, geht jetzt für 60 Tage ans andere Ende der Welt mit Campertrip durch Neuseeland und auch Fidschi. Sie macht noch so eine kleine Kreuzfahrt durch die Fidschi-Inseln.
Wie schön.
Und richtig toll. Und dafür wünscht sie sich einen so ein Packwürfel-Set und das kriegt sie. Ja?
Was für ein sinnvolles Geschenk und was für eine großartige Reise.
Ja. Ja, das wird, glaube ich, ganz, ganz toll. Macht sie, glaube ich, nicht nur mit Handgepäck, so wie ich sie kenne.
Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, ehrlicherweise. Okay, wir haben schon sehr viel geschwärmt über deinen Job und da gibt es ja auch irgendwie diese vielen großartigen, tollen Aspekte. Aber ist es manchmal auch einfach nur anstrengend? Bist du auch manchmal in der Situation, dass du dir denkst, ich wäre jetzt gerne zu Hause und nicht unterwegs und irgendwas nervt einfach nur? Was sind das für Aspekte?
Das traut man sich immer nicht so öffentlich zu sagen, weil es dann oft heißt, hey, sag mal, stell dich nicht so an. Du hast wirklich irgendwie einen
First
tollen
World Problems.
Ja, wirklich. Und das stimmt ja auch. Das ist auch okay. Aber ich kreiere dann manchmal das Bild der eigenen Nulllinie. Jeder hat so ein eigenes Nulllevel, was überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem Nulllevel einer anderen Person. Also dessen, was man selber als normal bezeichnet. Mhm. Und normal ist für mich mein Alltag, mein Arbeitsalltag ist es eben, unterwegs zu sein. Das habe ich mir so ausgesucht. Da bin ich teilweise auch so reingerutscht. Es hat sich jedenfalls so ergeben, wie es sich ergeben hat. Und das ist meine Nulllinie. Mhm. Und natürlich darf auf der Basis dieser Nulllinie auch was nerven und auch mal was blöd sein. Und auch an dem schönsten Ort der Welt darf man mal einen Kacktag haben.
Voll, absolut.
Den poste ich selten auf Insta. Sind wir auch wieder beim eigenen Filter, so ein bisschen. Nur wenn es eine unterhaltende Komponente hat, dann mache ich das gerne. Aber wenn es so richtig doof Kacke ist, gibt's auch, dann ist das so. Und dann darf das aber auch stattfinden. Und das muss man seinem eigenen Umfeld, darum geht es mir dann vor allem, also wenn es blöd ist, dann möchte ich das meinen Leuten gerne sagen können. Mhm. Und dann möchte ich eben vor allem auch, aber es hat so ein bisschen Erziehungsarbeit gebraucht, möchte ich auch, dass die das einordnen können, dass die das verstehen können.
Ja.
Und dass dann nicht kommt, ey,
dass deine Sorgen
du bist gerade auf so und so, reiß dich doch mal zusammen, ist doch alles nicht so schlimm. Ja, man kann es in die Richtung immer mal wieder etwas einnorden, nach dem Motto, ich habe immerhin gerade einen richtig tollen Sonnenuntergang, während es mir scheiße geht. Aber trotzdem ist es halt kein cooler Tag.
Ja.
Genau, und es darf sein und es muss sein. Und es kommt natürlich vor, selbstverständlich.
Hm. Ja. Man ist ja wahrscheinlich auch oft mal alleine, oder? Bist du immer im Team, ja?
Nee, ja, man ist oft alleine. Genau, das stimmt. Das hat mich nie gestört. Ich komme gut mit mir alleine klar. Aber so, wenn man mal drauf achtet, gibt es schon echt viele Nächte, Abende im Hotelzimmer alleine.
Hm.
Auf jeden Fall. Das muss man abkönnen.
Muss man auch Verzicht lernen wahrscheinlich, ne? Wenn die anderen zu Hause gerade alle auf einer Geburtstagsfeier eingeladen sind, bist du vielleicht gerade irgendwo im Hotel.
Genau, da hast du recht. Also man verpasst natürlich viel vom Leben zu Hause. Ja. Das ist schon so. Geburtstagsfeiern oder auch Sachen, die man nicht planen kann. Sachen, die meine Kinder das erste Mal gemacht haben. Und ich war leider nicht dabei. Das gehört auch zu der Geschichte dazu. Das ist so. Ich glaube, dass das sich in einem Rahmen abspielt, der okay ist, der für alle vertretbar ist. Aber natürlich kann ich nicht sagen, dass ich immer und bei allem und 100% dabei war. Ich habe von einem Freund mal gehört, der sagte, na ja, du bist halt auch nicht mehr der Erste, den man anruft, wenn man mal einen Kaffee trinken gehen will, weil man nie weiß, wo du jetzt halt gerade bist.
Tut auch ein bisschen weh,
Das meinte der gar nicht böse, aber das hat mich total getroffen natürlich.
Kann ich verstehen,
Und es stimmt ja auch. Also das habe auch wiederum ich mir ja ausgesucht. Ich habe mir dieses Leben ja so überlegt. Und das hat offensichtlich zur Folge, dass ich mich auch noch besser um Freundschaften kümmern muss. Mhm. Ich muss mich melden, wenn ich zu Hause bin. Das ist meine Aufgabe, weil genau, das sonst ja gar nicht greifbar ist, wo er jetzt schon wieder ist, wenn wir nicht im regelmäßigen Austausch sind. Ja, das gibt's eben auch.
Danke, dass du da so offen drüber sprichst, weil es, glaube ich, eine Sache ist, die viele nicht mitdenken, wenn sie deinen Job sehen.
Da muss man auch reinwachsen. Also das ist auch schon, ich erzähle das jetzt ja so nicht zum ersten Mal oder habe diese Gedanken nicht zum ersten Mal. Das ist auch so gewachsen und dann kann man irgendwann auch reflektiert darüber reden. Aber klar gibt's dann so Phasen, wo man dann auch manchmal nur traurig ist oder das so in Frage stellt, ob sozusagen die Downside, ob es das wert ist. Und das muss man jedes Mal für sich neu
bewerten. Haben, glaube ich, wahrscheinlich alle Menschen ab und zu mal in ihrem Job, ne? Also warum nicht auch du in deinem, nachvollziehbar. Und Sage mal, wenn du jetzt frei hast, deine 30, ich weiß nicht, wie viele Urlaubstage du hast, aber du wirst ja auch irgendwann einfach mal frei haben.
Das kann ich mir zum Glück selber aussuchen, wie viel frei ich habe. Ich bin selbstständig, Freiberufler. Ja. Ich muss sozusagen nur die Disziplin haben, auch irgendwann mal zu sagen, nein, den Auftrag nehme ich nicht an oder nein, da kann ich nicht, um auch wirklich mal auf meine freien Tage zu kommen.
Ja. Und reist du auch noch privat? Kannst du das überhaupt noch? Wie fühlt sich das für dich an? Kannst du überhaupt abschalten?
Ja, das kann ich zum Beispiel sehr gut. Ja, das ging am Anfang nicht. Am Anfang ist der nachvollziehbare Gedanke da. Da war mein Sohn irgendwie gerade 2 Jahre alt, da waren wir auf Island und ich war auch gerade knapp 2 Jahre selbstständig. Mhm. Und da dachte ich schon, wow, Island ist halt so krass. Du warst ja auch gerade da.
Oh,
du,
ja. Was für ein krasses Land.
So, so krass, das kann ich jetzt hier nicht liegen lassen. Mhm. Wenn ich jetzt hier, das muss ich nutzen, ich muss Fotos machen, ich muss irgendwie.
Atemberaubend schön.
Genau. Es fiel mir ultra schwer, aber ich habe es dann gelassen. Ich habe es tatsächlich Urlaub sein lassen. Und das war so ein bisschen so eine Lehrstunde, dass ich das auch brauche. Also, dass es vor allem die Familie auch nerven würde, wenn ich jetzt hier wieder losziehe und meinen hier noch irgendwie die Kamera rausholen zu müssen oder da noch irgendjemanden treffen zu müssen, der mir eine Geschichte erzählt. Nee, also dann ist auch wirklich einfach mal nur Urlaub. Aber doch, ich reise auch privat. Super gerne, auf jeden Fall. Und es ist auch was ich meinen Kindern auch mitgeben möchte. Die Neugier, den Bock auf die Welt, dass das eben schön ist. Ja, gerade wir verlassen selten Europa, weil Europa dafür grandios genug ist. Europa ist ein Geschenk, dass wir meine Schwester lebt in Kassel, in der Mitte von Deutschland. Die muss, egal in welche Richtung, nach Osten und Westen, fährt sie keine 3 Stunden und ist im Ausland. Und das geht jedem Ort in Deutschland so.
Erzähl das mal jemanden in den USA, ne?
Genau, die setzen sich 6 Stunden in ein Flugzeug und sind immer noch in Amerika, in den USA und essen immer noch Burger und gucken immer noch Baseball. Wogegen nichts spricht, versteh mich nicht falsch.
Ja, auf Dauer,
aber
nein,
ich weiß nicht. Wir müssen uns 2-3 Stunden in ein Auto setzen und sind, egal wo in Deutschland wir leben, in einem anderen Land. Da wird eine andere Sprache gesprochen, es werden andere Dinge gegessen. Es läuft was anderes im Fernsehen.
Sieht anders aus, die Menschen ticken anders.
Es riecht anders und so. Das ist ein großes Geschenk und das möchte ich auf jeden Fall nutzen, weil ich finde das ganz wichtig bei aller Klimadiskussion. Da bin ich überhaupt nicht naiv. Also dieser Job ist ja natürlich auch in der Komponente nicht ganz unproblematisch. Viel durch die Gegend zu fliegen ist natürlich nicht kein Problem. Ich halte aber immer dagegen, dass wir es trotzdem auch nicht verlernen dürfen, Fremden zu begegnen, fremde Orte zu sehen, Menschen zu treffen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Grenzen abbaut. Diese ganze Zuspitzung, diese ganze Rechtsorientierung, die gerade auf der ganzen Welt stattfindet, nicht nur bei uns, das scheint gerade einfach ein Trend zu sein, der leider weltweit zunimmt. Und dem entgegen halte ich immer dieses, bleibt offen miteinander, redet miteinander. Weil das baut Grenzen ab und das ist das, was wir brauchen. Und das ist, finde ich, vor allem das, was wir unseren Kindern beibringen müssen, neugierig zu bleiben und Bock zu haben auf Menschen. Jetzt geht's bei meinem Großen, der ist 13, geht es langsam los in Richtung Schüleraustausch.
Oh,
so wo geht's hin? Noch gar nicht, aber so nach Frankreich oder nach England oder es stehen so ein bisschen, gibt so Partnerschulen und so. Er ist da noch zurückhaltend. Kann er sich mit 13 noch nicht so vorstellen, hat vielleicht eine Scheu, aber daran zu arbeiten, dass er vielleicht in 2 Jahren, wenn es dann wirklich soweit ist, sagt, ey klar, voll Bock, ich fühle mich in meinem Englisch gerade sicher genug, klar gehe ich nach England, so wie ich das damals auch gemacht habe. Ich bin auch, das war nur ein 2-wöchiger Austausch, aber das war so, wahrscheinlich war das die Zeit, in der ich diese große Lust auf die Welt bekommen habe. Und mehr davon wollte. Wahrscheinlich. Irgendwo musste es ja herkommen.
Ja, und was für ein super Rahmen, ne? Dir wird irgendwie alles vororganisiert. Du kannst, wenn du willst.
Ey, das vor allem auch. Ne? Ja, genau.
So,
ja,
so ein bisschen frei bewegen, aber musst es auch nicht. Also es ist eigentlich der perfekte Rahmen.
Ja. Und es ist einfach mutig. Und das finde ich schön, dass man eben rauszieht, mutig bei einer fremden Familie einzieht, bei der Gastfamilie.
Gott, total, ja.
Und dadurch so viel wächst. Und das finde ich ganz, ganz schön.
Jetzt hast du mir gerade richtig Lust gemacht, mal wieder auf einen Schüleraustausch zu gehen.
Wenn das noch ginge, Kira.
Es gibt
ne?
ja so Austauschprogramme.
Ja, das stimmt.
Also,
ja,
man könnte auch für Erwachsene.
Man könnte das einfach machen. Ja. Das stimmt. Wir nennen das heutzutage Retreat oder so.
Oh ja, das klingt auch gut.
Aber Austausch ist das eigentliche Wort, ja.
Das finde ich jetzt eine spannende Frage, weil ich persönlich tue mich mit diesem Begriff total schwer. Mhm. Mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Wie stehst du zu dem Wort Bucketlist?
Ja, es gibt Dinge auf meiner Bucketlist. Ich habe auch eine Bucketlist, auf jeden Fall. Ich finde Bucketlist sogar weniger problematisch als dieses Ländersammeln, über das wir vorhin schon sprachen.
Ah, ich verstehe darunter so ein bisschen. Denn ich verstehe darunter, ich habe eine Liste und dann nehme ich meinen Stift am Ende. Ich war da jetzt mal 3 Tage und mache ich einen Haken dran.
Aber genau das ist die Komponente. Bin ich da 3 Tage und mache einen Haken dran und habe es wirklich einfach abgehakt, ohne ja irgendwas
aber das machen viele,
vom
ne? das
Land gesehen Ding, zu haben. Also du kannst in 3 Tagen ein Land, ein Ort ja nicht vernünftig begreifen. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung. Das ist ganz witzig. Also natürlich bekommt meine Länderliste, wenn ich für 3 Tage in Litauen war, dann kriegt Litauen natürlich einen Punkt, weil ich war ja in Litauen. Bei mir gibt's die Regel übrigens, ich muss übernachtet haben.
Ah.
Ich kann nicht jetzt in Istanbul oder in was weiß ich wo umsteigen am Flughafen.
Das ist eine faire Regelung.
Dann war ich noch nicht, ich war nämlich noch nie in der Türkei, obwohl ich schon ein paar Mal in Istanbul zwischengelandet bin. Das zählt nicht. Okay. Die Türkei hat noch keinen Länderpunkt bei mir.
Noch nicht.
Das finde ich wichtig. Und ansonsten finde ich, Bucketlist ist es ja eher eine Erlebnisliste. Also was möchte ich mal erlebt haben? Ob es jetzt ein Bungee-Sprung ist oder ein Heißluftballonfahrt oder ein
Das kommt bei dir
möchte
auch noch
mal bei den Niagara-Fällen gewesen sein. Ja. Oder das ist für mich schon, also es ist sogar viel eher eine Bucketlist. Und gegen die spricht in meiner Definition nichts. Weil das ist ja wirklich, worauf habe ich noch Bock? Was will ich unbedingt noch machen?
Ja, was mich immer so ein bisschen daran gestört hat, ist, das Ziel ist es, hinter etwas einen Haken zu machen. Und das setzt gar nicht so das Erleben des Moments in den Fokus, sondern dessen, ich kann jetzt sagen, ich war da mal. Und das stört mich irgendwie. Und ich erkenne das auch gerade, wenn man so mit dem Rucksack unterwegs ist oder so, trifft man ja unzählige andere Reisende. Und da fallen manchmal so Sätze, das habe ich genauso schon erlebt. Also ich komme gerade aus Thailand und davor war ich auf Bali und morgen geht's weiter nach Vietnam. Und wenn man dann aber mal nachfragt, wie lange bist du denn schon unterwegs? Ja, jetzt 2 Wochen.
Ja.
Und da frage ich mich einfach, konntest du diese Orte überhaupt alle in dieser Zeit erleben?
Noch besser finde ich, wenn sie sagen, letzte Woche habe ich Thailand gemacht.
Gemacht,
auch das nicht wirklich, ja, genau, das kommt vor. Und das hat wirklich was, schon fast Despektierliches.
Ja, das stört mich irgendwie.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also das geht manchmal schon in so, dann habe ich Barcelona gemacht und so. Ne? Das geht schon manchmal in so eine Richtung. Ich finde, dass da die Zeitspanne auch eine entscheidende Komponente ist. Also habe ich wirklich einfach gestern gemacht und heute gemacht und morgen mache ich dann das und das. Das ist ein Abhaken. Da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Ja. Aber wenn ich irgendwie mir Jahresbucketlisten mache und sage, ich möchte in den nächsten 5 Jahren, würde ich wahnsinnig gerne in Panama und in Kanada und im Himalaya oder so gewesen sein, finde ich das okay, wenn es sich dann nicht um 2 Tagesaufenthalte dreht, sondern wenn man dann dort seinen 3-wöchigen oder wie auch immer Urlaub verbringt. Okay,
nach deiner Definition ist das was Schönes.
Witzig, dass wir offensichtlich, dass das Grundprinzip Bucketlist bei uns eine andere Definition
irgendwie
hat.
Irgendwie anders, ne? Ja. Was steht denn auf deiner Art der Bucketlist noch drauf?
Ich muss auch hier wieder sagen, dass ich das eigentlich ein ganz großes Glück ist, dass mir vieles erfüllt wurde durch den Job. Das vorletzte war tatsächlich Fidschi. Ich habe mal gesagt, wenn ich in Fidschi war, dann kann ich aufhören.
Oh, okay.
Ich habe offensichtlich nicht aufgehört, also war das nur heiße Luft. Ja. Aber das war mir wirklich viel, viel wert. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, Fidschi stand auf deiner Bucketlist und
richtig,
konntest du jetzt dir erfüllen.
Ja, oh Gott, genau so war's. Und dann gibt es aber auch Sachen auf der Bucketlist, wie zum Beispiel, und das war das letzte große Ding, danach könnte ich jetzt eigentlich wirklich aufhören.
Oh, ich bin gespannt.
Ich habe einen Parabelflug machen dürfen.
Da sitzt man zu 2 alleine oder zu 2 drin?
Das ist ein ausgebautes großes Flugzeug, eine große alte Boeing, die so wie so eine Gummizelle ausgekleidet ist. Mhm. Da gibt es keine Sitzplätze drin, sondern es ist alles mit Schaumstoff und Matratzen ausgekleidet, du dort in die Schwerelosigkeit erleben kannst.
Großartig.
Also man musste sich das wie eine Parabel aus der Mathematik vorstellen. Ein Flugzeug fliegt steile Kurven nach oben, schräg nach oben, dann nimmt es sozusagen Anlauf. Und wenn es dann als Parabel nach unten kippt im Sturzflug, wird alles, was sich in dem Flugzeug befindet, für 30 Sekunden schwerelos.
Okay.
Und dann kann man das einmal erleben, was Astronauten im Weltall erleben können, nämlich schweben.
Und? Wie war's?
Null Gravity. Das ist unbeschreiblich. Ja? Das ist ganz krass.
Was fühlt man in diesem Moment?
Ich weiß, es ist so überbordend. Es ist so, es ist viel zu viel. Man macht während so eines Fluges, der dauert anderthalb Stunden, macht man so 15 bis 20 Parabeln. Also so oft kann man diese 30 Sekunden und erleben.
Kriegt das jedes Mal so rein oder war es vor allem das jedes erste Mal? Mal?
Also das erste Mal ist so überwältigend, dass man nur so komisch vor sich hin kichert. Mein Problem ist ja, ich lasse mich ja bei allem filmen. Das war also auch für eine Galileo-Reportage. Und als ich mir das danach angeguckt habe, dachte ich, ach du Scheiße. Oh, Kerl, das ist aber auch...
Schneidest du selber?
Ist peinlich. Nein, ich schneide das nicht selber.
Ah, okay, verstehe. Ja. Das also ist gefährlich.
Ich bin nicht mit allem einverstanden, was da im Film gelandet ist, aber es war halt auch die Wahrheit. Also wir waren, der Kameramann und ich, wir waren zu zweit mit noch 20 anderen Menschen, die das auch erlebt haben, waren wir da eben zusammen und waren wie alberne Kinder mit hochroten Köpfen und haben uns tot gelacht und Schwachsinn geredet.
Wie lustig.
Die ersten Male. Bis du es dann irgendwann so ein bisschen, bis das der Kopf das irgendwie begreifen kann, kann das, glaube ich, nicht.
So viel Adrenalin und Endorphine kannst du sogar irgendwann gar nicht mehr ertragen.
Das sind die Hormone, die da dich völlig kicken. Und dann ist es aber einfach atemberaubend. Also es ist, alles fühlt sich leicht an. Es ist ein bisschen wie Tauchen. Bist du mal getaucht?
Nee.
Ja, so dieser Schwebezustand, den man auch im Wasser beim Tauchen hat, nur dass du halt nicht das Wasser um dich rum hast, sondern Luft, also nichts.
Ja.
Das ist so, so toll. Du kannst keine Schwimmbewegung machen. Also die Schwimmbewegung bringt zum Beispiel
nichts. Das stellt man sich ja so vor, man das kann.
Man strampelt da so in der Luft und nichts passiert. Und das macht es auch wahnsinnig witzig. Man kann dann aber auch irgendwann, wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, kann man so Pirouetten schlagen. Mm. Wenn man sich so von der Decke abstößt und dann ist man wie bei Apollo 13, ist man halt so in Zeitlupe da in Schwerelosigkeit.
Bewegt man sich auch langsamer?
Irgendwie ja. Also das hast du schon in der Hand, wenn du dich doller abstößt, dann kannst du auch mal einen schnelleren Salto machen. Aber eigentlich ist es alles eher so gemächlich.
Das ist super.
Und nichts ist schwer.
Witzig. Und die Haare fliegen wahrscheinlich auch einfach irgendwo.
Genau.
Irgendwo.
Ja, das war bei mir jetzt nicht so der Fall. Aber deine Haare würden tatsächlich auch fliegen. Ja, richtig.
Dann war mir irgendwie nicht bewusst, dass das so ein Ding ist, dass das so Spaß macht.
Ja, das ist wirklich völlig verrückt. Aber die andere Seite der Medaille ist, dass einem dabei leider kotzübel wird.
Wusstet ihr das vorher? Hat man euch das vorher gesagt?
Und es werden auch alle Vorkehrungen getroffen, dass das möglichst nicht passiert. Mhm. Es gibt nur ein leichtes Frühstück vorher. Man nimmt so eine Seasick-Pille, also so eine gegen Reisekrankheit, so eine Pille. Dann kannst du ein Ingwer-Kaugummi kauen. Dann kriegst du noch so ein Druckarmband hier an Puls, was auch irgendwie was auslöst. Auch bei Menschen, denen im Auto schlecht wird, ja, die können auch solche Armbänder nehmen. Aber am Ende, bei 20 Parabeln, wird ja unweigerlich übel. Mhm. Einige hat es komplett zerrissen. Die hatten grüne Gesichter, das habe ich noch nie gesehen. Dass man wirklich, wie dieses Emoji, grün wird bei Übelkeit. Und die haben sich, Entschuldigung, die Seele aus dem Leib gekotzt.
Ach Gott.
Tüten hatten wir natürlich alle am Mann und an der Frau, die wurden vorher auch verteilt.
Ja, das bringt doch nichts, das fliegt doch rum.
Also wenn man es rechtzeitig, du hast recht, ja, aber wenn man es rechtzeitig macht, dann landet es doch zum Glück in der Tüte. Entschuldigung, das ist wahnsinnig unappetitlich. Daniel und ich, der Kameramann und ich, uns ist es zum Glück nicht passiert und zwar wirklich übel. Und irgendwann, so schön das alles ist, wünschst du dir nur noch, dass es vorbei ist. Mhm. Dass bitte jetzt die letzte Parabel war und man sich wieder ruhig hinsetzen, hinlegen kann. Und den Rest des Flugs einfach sozusagen abschaltet.
Wie lange brauchst du, um dich zu regenerieren?
Auf dem Boden ist dann wieder alles gut.
Okay.
Man ist fix und alle. Ich bin danach im Restaurant, hatten wir eine Mittagspause, bin ich eingeschlafen. Bin einfach auf dem Tisch, mit dem Kopf auf dem Tisch eingepennt. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen, aber das ist zu viel, zu anstrengend für den Körper gewesen. Aber die Übelkeit hört sofort auf, wenn du wieder Boden unter den Füßen hast.
Spannend. Du hast mir gerade eine ganz neue Welt eröffnet. Ich hatte keine Ahnung.
Krass. Das ist was total Dekadentes. Es gibt Touristenflüge, die werden in Toulouse gibt es das auch. Wir haben das in Houston gemacht, in Texas, aber in Frankreich, in Toulouse gibt es auch eine Basis, wo man so einen Parabelflug machen kann. Das geht so bei 6.000 Euro los oder so.
Okay, wow.
Das ist teuer, aber wenn das ein Lebenstraum ist, kann man da schon drauf sparen, über Jahre, über Jahre.
Das ist was anderes als ein Flug ins All.
Richtig, genau. Das ist ja wirklich, wenn du dann eine Viertelmillion, dann musst du halt super reich sein, um dir das jemals leisten zu können. So ein Parabelflug könnte man, wenn man die Möglichkeit hat im Leben, sich das sogar ersparen. Und das haben Leute gemacht, die da ihren 20. Hochzeitstag gefeiert haben. Das hatten, ein Influencer hatten wir natürlich mit an Bord, der diesen Flug umsonst bekommen hat, damit er dann auf seinem Kanal darüber berichtet. Ja. Also von bis, da waren ganz, ganz viele verschiedene Leute mit dabei.
Ach toll. Krass. Und gibt es auch als Film, also wer jetzt neugierig geworden ist?
Gibt es auch auf jeden Fall als Film. Ja, wie gesagt, mir ist es irre peinlich, schaut ihn am besten nicht.
Was ist so peinlich?
Wie ich mich nicht im Griff hatte. Okay. Ja, genau, das ist mir unangenehm.
Ich werde es mir angucken. Ja. Okay. Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Vielleicht hast du mir die auch schon im Großen und Ganzen beantwortet. Aber wir haben ja eben schon festgestellt, wenn man journalistisch arbeitet, hat man häufig das Problem, dass man ganz viel erlebt und ganz viel erzählen möchte. Und dann heißt es ja, du hast 5 Minuten in deinem Beitrag.
Das stimmt.
Das heißt, ganz viele Geschichten werden eben auch nicht erzählt. Gibt es noch irgendeine Geschichte, die in dir drin ist, bei der du denkst, die habe ich irgendwie auch noch nie richtig erzählt und die wurde nicht gezeigt im Fernsehen, die muss jetzt mal raus?
Also erstmal, Kira, finde ich es ganz toll, dass du mich eingeladen hast, weil man hat wirklich selten die Gelegenheit, diese Geschichten mal so zu erzählen. Die sind im eigenen Kopf und die setzen sich da irgendwo fest, aber man muggelt so vor sich hin, man arbeitet so vor sich hin, man dreht so seine Beiträge und dann werden die irgendwie gesendet und das Drumherum, nach dem Drumherum fragt aber auch irgendwie keiner, das macht man mit sich selber aus. Mhm. Aber natürlich gibt's da irre viel. Ich erinnere mich jetzt an eine Geschichte in Borneos Dschungel. Mhm. Da waren wir auf dem Weg zu den Orang-Utans, letzten auf der Welt. Okay. Auf Sumatra und auf Borneo gibt es nur noch Orang-Utans, also eine bedrohte Tierart. Und da gibt es aber so, ja, Farmen kann man das gar nicht nennen. Also die leben da in der Wildnis, aber die sind eben unter Beobachtung, dass ihnen auch nichts passieren kann. Und diese Projekte kann man besuchen. Und wir waren da für 2 Tage, war das, glaube ich, haben da übernachtet. Und am Morgen unserer Abreise wollten wir noch einen letzten Walk in den Dschungel machen und Baby Bumi noch kennenlernen. Ein neues Baby, was dort geboren wurde.
Ach toll.
Das hatten wir bisher noch nicht gefunden. Und wir wollten noch einmal die Chance sozusagen wahrnehmen. Waren in dem Dschungel unterwegs, 1,5-2 Stunden, kamen zurück in das Camp und wollten unsere Sachen packen. Ach so, und ich wollte nämlich unserem Ranger, der uns dahin geführt hat, noch ein bisschen Trinkgeld geben. Mhm. So, wie sich das eben auch gehört. Griff zu meinem Portemonnaie und stellte fest, mein Geld ist weg.
Shit.
Und die Freundin, mit der ich da war, guckte in ihr Portemonnaie und sagte, meins auch. Und dann waren da noch 2 andere Reisende in dem Zimmer neben uns. Denen ging es genauso.
Okay.
Das heißt also, in diesem Camp war niemand. Da war der Ranger, da war der Chef von allem, da war unser Guide und unser Fahrer. Und die Frau, die gekocht hat. Also abgesehen davon, dass es irre unklug ist, da jetzt zu klauen, es ist ja total nachvollziehbar, dass das einer von denen gewesen sein muss. Es sei denn, es waren die Orang-Utans.
You never know.
Ich habe keine Ahnung.
Das weiß man nie.
Kann natürlich sein. Aber jedenfalls saßen wir da kurz vor Abreise. Wir müssten dann 1,5 Stunden in so einem Boot sozusagen wieder zurück in die nächste Stadt fahren.
Okay.
Und bevor das passierte, hat der Chef-Ranger gesagt, so, das kann ja hier wohl nicht angehen, das ist mir noch nie passiert. Und hielt da so eine Rede und ich dachte, ja gut, entweder stimmt das und er ist selber total erbost.
Oder das ist eine einstudierte Rede.
Das ist irgendwie, ist das, genau.
Ja.
Ein abgekatertes Spiel. Also du kommst wirklich so, ich vertraue immer Menschen und das möchte ich auch ganz unbedingt. Ich möchte das nicht verlieren, Menschen unterwegs zu vertrauen und das Gute in ihnen zu sehen, weil es davon viel, viel, viel mehr gibt als von den anderen. Ganz sicher und 100%ig. Aber in dem Moment kommst du ins Schwanken und denkst so, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was hier passiert. Dann wird natürlich viel auch auf Indonesisch gesprochen. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, Leute, alle Fremden, alle, die hier nur zu Gast sind, wir gehen jetzt mal 10 Minuten ums Haus, um Block. Wenn wir wiederkommen, ist das Geld einfach wieder da und es interessiert uns überhaupt nicht. Es ist uns egal.
Clever. Das ist ja super.
Dachte ich auch.
Das ist eine zweite Chance nochmal.
Irgendwie schon, genau. Und dann haben wir es gemacht, sind nach 10 Minuten zurückgekommen und das Geld war wieder nicht da. Und dann hat der Chef auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ist mir jetzt alles egal, wir räumen jetzt dieses Camp, alle setzen sich in dieses Boot, wir fahren jetzt in die Stadt und dann klärt die Polizei den Sachverhalt. Also, wo sind wir denn hier hingeraten? Was ist das? Und ich wollte ihm dann auch wieder glauben. Ich wollte glauben, dass das stimmt, dass ihm das auch noch nie passiert ist und dass das vor allem in seinem Haus nichts zu suchen hat. So, ne? Das ist ja auch sein Ruf, der ihm irgendwie da flöten geht und so. Und dann sind wir am Ende, ich kürze jetzt ab, dann sind wir am Ende da in der Stadt angekommen, an dem Hafen kannst du es gar nicht nennen, aber an dem Flussufer sind ausgestiegen und dann hat der Betroffene das Geld rausgerückt, weil er offensichtlich Angst bekommen hat, weil wirklich da vorne irgendwo der Polizeiwagen stand und hat gesagt, können wir bitte nicht die Polizei rufen, hier ist das Geld. Tut mir leid. Und es stellte sich raus, dass das unser Fahrer war.
Ach, echt?
Mit dem wir seit 2 Wochen unterwegs waren.
Oh, das tut weh.
Das tat total weh. Das war so ein richtig cooler Dude, so mit Vans-Schuhen und Skaterpants. Mm. Und wir haben gute Musik gehört und haben Wonderwall durch den Dschungel gebrüllt beim Roadtrip und so. Wir hatten richtig gute Zeit.
Das macht ja dann die Erinnerung auch irgendwie.
Genau.
Trübt sie.
Aber ich möchte das halt immer von 2 Seiten sehen. Das ist kein schlechter Typ, gar nicht. Sondern der hat halt einfach leider die Gelegenheit gesehen. Diese Zimmer waren nicht abschließbar in dem Camp und es war leider die Gelegenheit, die Diebe gemacht hat. Er hat sich falsch entschieden, musste mit den Konsequenzen leben. Er war ab dann nicht mehr unser Fahrer. Wir sind dann selber gefahren.
Ja, verständlich.
Aber das ist so eine große Geschichte, so eine Geschichte, die ich halt niemals vergessen werde, die ich aber nie irgendwo erzählen kann, weil sie natürlich in einem Film oder irgendwie keine...
Du hast es ja Relevanz nicht mitgedreht von vorne bis hinten.
Keine Rolle spielt.
Ja, danke, dass du sie hier erzählt hast.
Danke, dass ich dir mal erzählen konnte.
Schön.
Ja, und ich bin da ganz zwiespältig rausgegangen, weil ich auch gemerkt habe, wie ich Mitgefühl hatte mit diesem Dieb.
Ja, du kennst ja im Zweifel auch seine Beweggründe nicht.
Genau,
ne?
Ganz genau.
Und man muss sich manchmal dann vielleicht auch die Frage stellen, wie hätte man selber gehandelt, wenn man nicht weiß, wie man seinen Kindern heute Abend das Abendessen bezahlen kann.
Zum Beispiel, oder so, ganz genau. Also ich finde nämlich auch, das ist ganz, ganz wichtig, man könnte einfach sauer auf ihn sein oder man könnte halt reflektieren. Und das versuche ich so viel wie möglich auf dieser Welt und in diesem Leben zu machen, dass es immer irgendwie eine eigene Geschichte gibt.
Ja.
Jeder Mensch führt einen Kampf, über den du nicht das Geringste weißt. Sei nett.
Ja.
Das ist so das Motto und das finde ich irgendwie richtig und wichtig und genau.
Schön.
Ja.
Schöne letzte Worte. Ich wollte dich nämlich eigentlich noch fragen, was so die größte Lektion ist, die du auf deinen Reisen für dich persönlich mitgenommen hast. Ist es das?
Ja, wahrscheinlich schon. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen und nicht jeder davon ist einfach. Also hör zu und genau, sei nett.
Danke, dass ich dir so lange zuhören durfte. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe total viel gelernt. Ich fühle mich sehr inspiriert, auch selber weiter zu reisen. Vielen, vielen, vielen Dank.
Danke für die Kekse und für den Tee. Es war ganz toll bei dir, Kira.
Ja. Das war sie, die erste Folge im neuen Jahr. Und ich hatte es schon so ein bisschen angekündigt. Ich versuche hier im Fokus so ein bisschen breiter zu werden, hier im Podcast. Also noch mehr Perspektiven zu zeigen, mehr Interviews zu führen. Umso glücklicher bin ich jetzt über diese Auftaktfolge. Ich hoffe, ihr fühlt euch genauso inspiriert durch Christophs Geschichten, wie ich das gerade tue. Besucht ihn doch auch unbedingt nochmal auf seiner Instagram-Seite unter Christoph Karasch. Da gibt es nämlich zu richtig vielen der Anekdoten, die wir heute gehört haben, das passende Videomaterial. Also, ich werde mich da jetzt einmal so ein bisschen durchwühlen, mir ein paar Sachen angucken und verabschiede euch erstmal. Wie immer gilt aber, wenn du noch irgendwelche Anmerkungen hast oder Fragen oder Wünsche oder einfach Gesprächsbedarf, zu welchem Thema auch immer, dann melde dich sehr gerne bei mir. Am besten auch bei Instagram. Unter Schlendern und Reisen findest du mich da. So, jetzt erstmal tschüss. Wir hören uns ganz bald wieder. Hab einen richtig guten Start ins neue Jahr. Lass es dir gut gehen, mach's dir schön und bis bald.